Lupe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Mensch, es ist wieder soweit. Der nächste Podcast ist am Start. Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Part der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk. Und wir haben immer noch eine Pumpe dabei, oder, Florian?
Endlich sehen wir uns wieder und hören uns wieder, Jörg. Ja, genau. Ich bin die Pumpe, der Kardiologe vom Uniklinikum Aachen und freue mich sehr auf eine neue Folge von uns beiden. Wer bist du denn? Stell du dich immer vor.
Ich bin der Filter. Ich filter
immer noch.
Den ganzen Tag mit großer Freude. Jörg Latus, Nephrologe hier aus dem Schwabenländle aus Stuttgart. Und wir haben jetzt, muss man sagen, heute aber auch eine richtige Pumpe nochmal dabei. Professor Ingo Hegendorf in Berlin an der Charité, kann man noch sagen, neu. Nee, schon gut angekommen, das haben wir schon gehört, aber doch noch recht neu. Also wir freuen uns riesig, dass du da bist als Experte der Kardiologie und aber auch für das Thema, was wir uns rausgepickt haben. Ingo, herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, euch beide hier virtuell zumindest wiedersehen zu dürfen und diesen spannenden Podcast mal zu erleben.
Wir haben uns heute so also ein bisschen auf den Weg gemacht, Florian, das LP Klein A so ein bisschen auf unseren Podcast-Sturm nach vorne zu schieben. Und Ingo, vielleicht kannst du so ein bisschen einführen, ist es sinnvoll, dass der Florian und ich für das Thema entschieden haben oder macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil man kann es doch irgendwie immer noch gar nicht behandeln, oder?
Ja, aber das wird sich ja eventuell ja bald ändern. Also im Sommer zumindest sollten wir eine ungefähre Idee haben. Da wird es schon die ersten Studiendaten dazu geben. Noch keine ganz definitive Antwort. Es gibt ganz viele solche Studien, die laufen. Aber ich glaube, es ist ein hochspannendes Thema. Und ich sag mal, alle epidemiologischen Daten deuten darauf hin, dass es eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt wird jetzt mal der Beweis geführt in einem Trial. Da sind wir alle hochgespannt. Also bis zum Sommer müssen wir uns noch gedulden. Aber dann wissen wir hoffentlich mehr.
Ich würde mal ganz kurz mit der Pathophysiologie anfangen gerne. Es geht ja oft die Diskussion, ist es nur ein Marker, gibt es nur eine Assoziation oder ist es eben auch ein kausaler Treiber für atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen? Ingo, sag mal von deinem Verständnis her, wo greift das LP klein a in der Atherogenese und wo vielleicht auch noch on top vom LDL-Cholesterin? Wie hängen die zusammen? Was macht das an der Plaque?
Das ist schwierig rauszufinden. Das Hauptproblem ist, dass wir, was mechanistische Studien angeht, eigentlich keine guten Modelle haben, wenn es um LP klein a geht, weil LP klein a zum Beispiel in vielen Tiermodellen, die sonst mechanistisch aufgearbeitet werden, gar nicht exprimiert wird. Ne? Also zum Beispiel der Mensch hat's, der Igel hat's, jetzt kann man dann zum Beispiel
Igel.
Jetzt, ja, der Igel, ja, also auch Primaten, aber ich sag mal so gängige Tiermodelle, in denen mechanistische Fragestellungen untersucht werden, die exprimieren das halt gar nicht. So der ganz klare Mechanismus noch nicht erklärt ist, meines Wissens nach. Man geht da davon aus, aber dass es LP klein a ähnlich wie LDL ja auch aufgebaut ist, eben noch dieses zusätzliche Apolipoproteine hat, dort gewisse chemische Modifikationen stattfinden, die eben sehr inflammatorisch, also entzündungstreibend sein sollen. Und als kleines Lipoprotein kann es eben in den Plaque einwandern, kann dort eben lokal Entzündung auslösen. Es gibt so gewisse Modellierungen, die sagen, dass ein LDL-Partikel auf Cholesteringehalt normiert gegenüber dem LP-Klein-A-Partikel auf den Cholesteringehalt normiert, dass das LP-Klein-A pro-atherogene wirkt als das LDL. Das heißt, es gibt zwar viel mehr LDL-Partikel als LP-Klein-A-Partikel, sage ich mal, aber wenn man es auf den Partikel runterrechnet, dann wird es immer schädlicher. Und das würde ironischerweise heißen, wenn man wenig LDL hat, aber immer noch viel LP-Klein-A, dann überwiegt sozusagen das LP-Klein-A-Risiko bei der Atherogenese. Ne? Und was man, glaube ich, jetzt auch so Richtung Kausalität sagen kann, da gibt es natürlich auch so genetische Varianten, ne? Das ist ja Mendelian Randomization, also wenn auf natürliche Art und Weise mehr oder weniger LP-Klein-A produziert wird oder gebildet wird im Körper, dass diese Patienten dann höheres oder niedrigeres Risiko tragen, korreliert mit den Leveln. Also alles viele spricht für einen kausalen Mechanismus.
Okay, vielen Dank schon mal für die Einordnung. Das ist ganz wichtig. Wir kommen jetzt auch später nochmal zu dieser Parallele mit Inflammation. Ist es jetzt so, dass du sagst, ohne die inflammatorische Antwort auf das LP klein a kann das selber nichts machen in der Gefäßwand? Also brauchst du immer die Inflammation?
Das würde ich sogar ehrlicherweise für das LDL sogar sagen. Also das Cholesterin selber, also das kennt man ja so aus Petrischalen-Experimenten, wenn ich nur Cholesterin auf eine Zelle draufgebe, da passiert erstmal gar nichts. Es ist schon die Verpackung quasi und die Modifikation dieser Lipoproteine, von denen wir ausgehen, dass sie eben eine Entzündungsreaktion auslöst. Also ich glaube, dass ohne LDL oder ohne LP-Klein-A geht es wahrscheinlich keine Atherosklerose, ist richtig, aber ich glaube, ohne Entzündungsreaktion auf diese Partikel geht es eben auch keine Atherosklerose. Also es ist keine reine Fettablagerung, die in Erd läuft, ne? Sondern die beiden bedingen sich gegenseitig immer Aktion und Reaktion.
Und vielleicht noch ganz kurz dazu, sagen wir irgendwie so als Lipid-Player irgendwie LDL-Cholesterin, LP-A und das war's? Oder gibt es da noch andere? Es gibt noch ApoB, es gibt noch Non-HDL. Gut, das sind natürlich auch Überbegriffe. Aber würdest du sagen, das sind so die beiden wichtigsten oder was ist sozusagen das Entscheidende da? Ist das ein Target?
Ja, also man muss ein bisschen aufpassen. Also genau, es gibt natürlich Cholesterin und Triglyceride. Das sind aber letztendlich Bestandteile von, also Hauptbestandteile von Lipoprotein. Ne? Also das Lipoprotein ist letztendlich die Verpackung, ne? In denen das schwirrt. Und die haben verschiedene Proteine, die aufgelagert sind. Und die wiederum können unterschiedlich wiederum modifiziert sein. Ne? Und daraus entsteht letztendlich Atherogenität. Ich glaube, unter dem Non-HDL fasst man, glaube ich, am allerbesten die Vielzahl an proatherogenen Lipoproteinen zusammen. Zum Teil sind die triglyceridreicher oder zum Teil cholesterinreicher, aber dort wird, also, glaube ich, alles relativ ganz gut summiert. Ne? Und daneben gibt es natürlich die Frage, ob Lipoprotein klein a selbst bei niedrigem LDL noch ein eigenständiger Risikofaktor ist. Und auch das sieht man aus größeren Studien, dass es so ist. Also es ist quasi unabhängig vom LDL, hat LPKLN-A noch ein eigenständigen Risiko, das es vermittelt. Und das ist natürlich nicht alles nur lipoproteinbasiert, das ist klar. Wir haben natürlich auch andere Risikofaktoren. Wir haben den Bluthochdruck und wir haben den Diabetes und wir haben natürlich auch chronische Entzündung. Da habt ihr auch schon einen Podcast dazu gemacht. Also das wurde auch schon irgendwie, wenn man high-sensitive CRP und LDL und LPKLN-A quasi nimmt, dann sind das drei, sag ich mal, unabhängige Faktoren, die aber, wenn die zusammen auftreten, dann quasi das allerhöchste Risiko vermitteln. Ne?
Und die sind alle wichtig, muss man sagen. Ne? Ich meine, wir beide als große Inflammationsfreunde, beziehungsweise die irgendwie glauben, dass es oder ja auch wissen, dass es eine wichtige Rolle spielt, haben auch gesehen, dass in den Leitlinien LDL sowieso empfohlen ist, LPKLN-A-Bestimmung auch bei jedem mindestens einmal im Leben. Aber CRP sehen wir halt noch nicht so in den Leitlinien, jedenfalls noch nicht so, wie wir es wollen. Die CCS-Leitlinie hat es aufgeführt als Bestimmung, wenn wir überlegen, jemanden mit Verdacht auf ASCVD vielleicht invasiv abzuklären oder nicht mit einer Klasse 2a-Empfehlung. Aber das hinkt ja noch so ein bisschen hinterher, wobei es ja mindestens genauso relevant ist. Also ich will jetzt gar nicht ganz groß in die Inflammation abdriften, aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Parallelen. Zum Beispiel auch die Frage ist, wie oft würdest du LP-A messen und wann?
Also letztendlich wird LPKLN-A quasi vor allem genetisch determiniert. Das heißt also, es unterliegt weniger Schwankungen als jetzt andere Faktoren oder wie zum Beispiel das LDL oder das CRP bei einer akuten Entzündung. Ne? Auch LPKLN-A kann natürlich im Rahmen von akuten Entzündungsreaktionen etwas schwanken. Aber es ist, sage ich mal, in einem gewissen Messbereich stabil. Ne? Und das heißt also, wenn wir das im Erwachsenenalter, da wird es auch empfohlen, dann bestimmt. Mhm. Dann bleibt das quasi als Risikomarker stabil in seinem Bereich. Und es gibt ja quasi so einen Risikobereich, der so definiert wird, über 50 oder über 70, je nachdem, Milligramm pro Deziliter. Und dann kann man das auch nochmal in einem anderen Test auch nochmal anders bestimmen. Also ob man quasi die Masse oder die Partikelanzahl dann misst, da kann man es den Nanomol auch noch pro Liter bestimmen. Wenn es dann so über 125, 150, das sind so die Grenzwerte sind, dann liegen da immerhin schon mal gut 20% bis 25% der Bevölkerung, der Normalbevölkerung drin in diesem Risikobereich. Und wenn man oberhalb des Bereichs ist, dann ist man auch quasi in einer Risikokonstellation. Je höher der Wert, umso höher auch das Risiko. Es ist also nicht so ein Threshold, drüber ist Risiko und drunter ist keins, sondern es ist schon eine kontinuierliche Zunahme, wo sich vielleicht mehrere Messungen auch lohnen würden, wären in diesem, sag ich mal, Graubereich. Also wenn wir jetzt bei den Milligramm pro Deziliter bleiben würde, so zwischen 30 und 50 ist so eine Grauzone. Wenn man dort liegt einmal in der Messung, dann würden sich mehr Messungen dann lohnen, um zu gucken, bin ich jetzt wirklich im höheren Risiko oder im niedrigeren Risikobereich. Aber dann ist auch mal gut, wenn man sich da einmal reinkategorisiert hat. Ich glaube, eine der vielleicht relevanteren Ausnahmen wäre, wenn man weiblichen Geschlechts ist und dann quasi in die Postmenopause rutscht, dann steigen die Werte nochmal hoch.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, oder? Da schon die Idee, dass man es nochmal gegebenenfalls misst, postmenopausal, ne?
Also ich glaube, es verdoppelt sich jetzt nicht in der Regel, ne? Sondern es steigt nochmal leicht an. Also wie gesagt, wenn man im Grenzbereich ist, dann würde es sich, glaube ich, lohnen. Und ich glaube, wir werden die Diskussion nochmal neu aufmachen dürfen, wenn wir es auch behandeln können. Ne? Also momentan ist es ja, als Risikokategorisierung ist und dann ist die Frage, gilt da auch wie bei LDL, the lower the better? Das hat sich ja auch erst über Jahre so entwickelt. Das müssen wir erstmal auch mal zeigen. Im Rahmen von Studien gibt es einen Wert, den man unterschreiten muss, um einen maximalen Benefit zu haben. Wie verhält sich das? Ne? Also wenn wir da mit sehr hohen LPKLN-A-Werten starten und wir kommen dann quasi nicht in den Normbereich rein, profitieren die Leute dann weniger als diejenigen, die sehr tief senken? Das sind ja Fragen, die wir erst neu jetzt beantworten können müssen. Und ich glaube, da wird auch abhängig davon werden, inwiefern wir Patienten und Patientinnen mit niedrigeren LPKLN-A-Werten, die aber schon erhöht sind als der Normwert, sagen wir mal so 70 bis 90, ob die denn auch behandlungsbedürftig wären, davon profitieren würden. Das werden wir ja erklären mit den Studien.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch auf unserer Agenda. Was da jetzt bald alles kommt, sind ja spannende Ansätze. Vielleicht ganz kurz noch den letzten Punkt und dann gebe ich an den Jörg weiter. Ingo, ich habe jetzt schon viel gelernt in den bisherigen Minuten unseres Podcasts. Vielen Dank für die ganzen Insights. Jetzt habe ich ganz kurz nochmal zwei konkrete Fragen, so zwei Klinikbeispiele, die mir selber passiert sind. Junger Patient, 32 Jahre, der auf den ersten Blick keine anderen kardiovaskulären Risikofaktoren aufweist, der sagt, ich habe das LP klein a bestimmt, das war bei mir jetzt irgendwie 170, also deutlich über dem Cut-off. Jetzt habe ich gelesen, habe ChatGPT gefragt und so weiter und habe gelesen, das ist so, ich habe jetzt so einen Stempel, kardiovaskuläres Risiko, als ob ich irgendwie mein Leben geraucht habe. Was mache ich jetzt? Punkt 1, stimmt das mit dem Rauchen? Punkt 2, was machen wir jetzt?
Also diejenigen, die jetzt nur ein reines LP klein a erhöht haben, ohne irgendwelche anderen Risikofaktoren, die bekannt sind. Da ist es so, wenn das sehr, sehr stark erhöht ist, ne? Also quasi in den weit über 190, so, also diesen hohen Bereichen LP klein a, dann ist es ein vergleichbares Risiko wie ein FH. Wenn die aber in diesem erhöhten Grenzbereich sind, sowas wie 70, 80, 90, 100, dann würden wir momentan den auch nicht therapieren. Wir würden dem Patienten nur zu gesundem Lebensstil raten, würden ihm abraten, Rauchen anzufangen in dem Fall. Mhm. Aber es hätte jetzt keine direkte Behandlungskonsequenz und ich würde ihn jetzt nicht irgendwie in ein intensiveres Screening-Programm oder sowas einschleusen.
Okay, und dann zweiter Fall, 73 Jahre alt, dritter rekurrenter MI, hat ein LDL von 58, Blutdruck ist gut eingestellt, Inflammation hat man bisher nicht gemessen, HSCRP, aber das LP klein a hat man gemessen und es war, sagen wir mal, auch jetzt irgendwie deutlich erhöht. Was machst du generell mit solchen Menschen dann? Also ich würde gerne auch so viele Zuhörerinnen und Zuhörer so ableiten, wenn du jetzt den und den Wert hast, was ist jetzt die direkte Folge? Was machst du dann? Was ist die Therapiekonsequenz? Intensivere LDL-Einstellung und so weiter. Beim Primärpräventionspatienten, wie du eben gesagt hast, ist glaube ich schwieriger, aber jetzt hier in dem Fall, ASCVD.
Also da werden wir jetzt ja Studien auch kriegen dazu. Ne? Jetzt wahrscheinlich keiner von denen ist so gut eingestellt mit dem LDL, die da in die Studie gegangen sind, wie der Patient, den du gerade dargestellt hattest. Man muss ja auch wissen, das ist vielleicht auch interessant für die Zuhörer, dass mit den klassischen herkömmlichen Messverfahren für LDL das LP klein a auch gleich immer mitgemessen wird. Also spätestens dann, wenn man mit den Lipidsenkern das LDL nicht gut runterkriegt, sollte man mal auch an LP klein a denken, denn hoher LP klein a Wert erhöht eben auch in dem Messverfahren das LDL-Cholesterin, was wir messen. Ne? Das heißt, jemand, der nicht gut anspricht auf Statine, denn wir wissen, Statine können LP klein a nicht erniedrigen, der kann vielleicht nicht incompliant sein, sondern der hat vielleicht ein sehr hohes LP klein a und deswegen bleibt der Wert auch oben. Ne? Und wir haben bis jetzt eben keine spezifischen zugelassenen Medikamente, aber da laufen eben jetzt die Studien und wenn die positiv ausgehen, dann können wir diese Patienten eben mit einem spezifischen Senker dann auch behandeln. Ansonsten gilt bis aktuell in der Sekundärprävention, wir müssen einfach diese Patienten möglichst gut für alle anderen Risikofaktoren kontrollieren. Aber es ist auch gezeigt in größeren Kohorten, dass eben LP klein a auch in der Sekundärprävention, also auch bei Patienten, die schon ein Ereignis hatten, das Risiko für ein Reha-Ereignis erhöhen. Das ist ja die Basis für die ganzen Studien, die jetzt auch gelaufen sind.
Wenn wir jetzt noch nierenkrank sind, Jörg, ich will dich jetzt wieder ein bisschen in die Diskussion mit reinholen. Das ist ja wirklich ein absoluter Killer, ein absoluter Risikofaktor, wenn wir jetzt noch eine CKD haben. Wie ist das jetzt da? Vielleicht Jörg, auch die Frage direkt an dich. Kann man das LP klein a da genauso interpretieren oder ist das irgendwie niedriger oder höher? Wie ist denn das eigentlich? Und was muss man dann machen?
Ich würde euch jetzt ja vorwerfen,
dass
ihr mich
zurück.
Ja, wollte ich gerade sagen, dass ihr mich abwerft. Ich hatte gerade so ein paar Notfälle hier. Ihr wisst ja, die Nephrologie und die Notfälle, die ist ja bekannt dafür, deswegen
war ich kurz.
Genau, jetzt bin ich aber wieder da. Sind wir ehrlich, wenn ich jetzt was sagen würde, ich glaube, die Frage ist eher so ein bisschen an den Ingo, der kennt sich da mit dem LP klein a, was da sicherlich angeht. Ich glaube nicht, dass jetzt das signifikant erhöht, aber ich glaube, wir in der Nephrologie lernen natürlich oder haben das auch schon gelernt und ich würde ja so weit gehen, dass ich auch sogar in dem Podcast was lernen, dass wir das auch bestimmen in der Nephrologie. Und ich glaube, das ist ja schon die Idee, dieses Cardio-Kidney Metabolic zu sagen, wir adressieren auch die Probleme, die uns jetzt neben dem Urin ja nicht immer sofort ins Gesicht springen, auch mit und sehen dann halt das Risiko noch, wie du schon sagst, deutlich erhöhter mit der CKD.
Ich meine, es gibt ja verschiedene Diskussionen darüber, dass du bei einem dialysepflichtigen Patienten zum Beispiel, dass es die Lipidsenkung, das nicht mehr so einfach ist. Und es gab Studien, dass man gesehen hat, dass der vielleicht die, sag ich mal, die Schlagkraft nicht mehr ganz so hoch ist. Wobei wir natürlich auch nach dem neuen Lipid-Update klare Zielwerte haben. Würdest du jetzt auch sagen, die LP-Klein-A-Senkung unterscheidet sich bei einem CKD-Patienten? Oder vielleicht auch die Frage an Ingo, bei einem Dialysepatienten. Gut, wir brauchen jetzt erstmal Studien, womit was senken.
Ich glaube,
und die
ja,
Leute sind nicht in den Studien drin, ne? Aber wird es da auch
die werden auch
schwieriger?
Nie rein sein.
Die werden auch nicht rein, ja. Aber wird es da auch schwieriger beim CKD da? Diese LP-Klein-A-Senkung dann quasi? Ist die weniger erfolgsversprechend vielleicht? Ist ja nur so ein bisschen hypothetisch jetzt gerade.
Also ich glaube, vom Mechanismus her des Senkens mit ASOs oder mit SIRNAs würde es ja funktionieren. Ich sag's mal so.
Was sind ASOs?
Es sind trotzdem Antisense-Oligonukleotide. Das heißt, im Grunde geht es darum, dass man den Baustein für das Apolipoprotein klein a dass man das kaputt macht. Ne? Und da gibt es zwei verschiedene Varianten, mit denen man das targeten kann. Es sind entweder Einzelstrang- oder Doppelstrang-Moleküle, die dann in die Zelle eingehen. Ne? Und eben der prinzipielle Unterschied ist nachher, dass man bei diesen Antisense-Oligonukleotiden, also in ASOs, eigentlich geringere Spritzabstände braucht, allein von der Art und Wirkweise, wie schnell die aufgebraucht werden, wie bei den siRNAs, die in der Zelle noch so einen Komplex binden und dann öfter wiederverwendet werden können. Und da können dann längere Spritzabstände auch irgendwie eingehalten werden. Aber von der Grundidee ist es relativ ähnlich und von daher würden die auch wirken, weil die sehr schnell in die Zellen gehen. Hier in dem Fall ist zum Beispiel in die Leberzellen aufgenommen werden. Das heißt, wenn man das nicht vielleicht gerade während der Dialyse spritzt, sondern in den Pausen dazwischen, dann wirken die in den Zellen, sind aufgenommen, sind werden nicht mehr rausgewaschen und man könnte es testen, wenn man denn wollte, sage ich jetzt mal so.
Genau, und ich glaube, genau da kommt die Frage, ich glaube, das wird niemand testen wollen, wenn wir sehen, dass das gute alte Spironolacton schon nicht funktioniert und wir eigentlich ja sowas, ja, Mortalität und Dialyse, das ist ja sowas, ich glaube, da besteht kein großes Interesse und die Frage ist ja schon auch, ob da was rauskommen würde. Wahrscheinlich, eventuell ja auch nicht. Glaubst du das?
Ja, genau. Also ich glaube, bei der Endstage-Dialyse gibt es halt relativ viele sonstige Probleme, sodass, glaube ich, da dann der Nutzen eher marginal wäre, jetzt auf einen reinen kleinen Faktor wie Epiglottitis dann zu fokussieren. Aber das ist natürlich für nur bei höhergradiger Niereninsuffizienz, will ich dafür nur werben, glaube ich, dass die Art und Weise, wie diese Medikamente, die neuartigen Medikamente wirken, dass die eben auch sicher sein müssten bei höhergradig eingeschränkter Nierenfunktion. Die, wie gerade der Florian ja auch gesagt hatte, noch mal höheres Risiko haben wie die Patienten, die nur in Anführungsstrichen erhöhte Cholesterinwerte mit sich bringen oder erhöhte Epiglottitalwerte. Wenn dann eben noch Nierenschwäche mit dazukommt, dann potenziert sich nochmal das Risiko. Das heißt, also, das sind die Höchstrisikopatienten und gerade die sollten gut behandelt werden.
Und da ist ja auch die Idee, Remission, CKD und ja die Dialyse zu vermeiden mit einer frühen Diagnose. Und wir haben jetzt ja auch gelernt im New England Journal, dass man Fischöl geben soll, den Dialysepatientinnen und Patienten. Und dann haben wir eine Studie, die funktioniert hat und machen es trotzdem alle nicht in der Nephrologie. Also bleibt spannend, zumindest was das Dialysekollektiv angeht.
Ingo, jetzt haben wir schon so oft angeteasert, du hast es auch eben schon mal kurz angesprochen, diese Trials, die da laufen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was für Patientenkollektive und was da wann kommt, wer da eingeschlossen ist, nur so ganz grob, wie oft ich da spritzen muss?
Also im Grunde gibt es gerade mehrere parallele Trials, die laufen eben entweder mit der Technik der ASOS oder mit der siRNA. Soweit man hört, rechnen wir bis Ende des Jahres hier mit einer Veröffentlichung. Ne? Also das heißt, dann werden wir das erste Mal wissen, ob unter Studienbedingungen Placebo kontrolliert, randomisiert, das therapeutische Angehen von Epiclein A zu Inclein A einen klinisch relevanten Nutzen hat. Und das ist, die Patientenpopulation sind alle in der Sekundärprävention. Das heißt, die sind alle schon erkrankt, atherosklerotisch. Und es geht darum, dass man eben MACE, also eben Schlaganfälle, kardiovaskulären Tod, Herzinfarktrate, dass man die doch mal reduziert, indem man eben die Proteinklein A senkt. Und im nächsten Jahr sollte dann die zweite Studie dann rauskommen, die aber wiederum siRNA-basiert dann testet. Wenn die Studie dann positiv ausgeht, dann hätte man es mehr oder weniger dann auch richtig bewiesen, dass es eben unabhängig von dem Verfahren, wie wir Epiclein A senken, dass wir dann einen Effekt haben. Und ich glaube, bei dieser zweiten Studie sind es nicht nur rein Sekundärpräventionsamt, sondern auch Patienten mit einem erhöhten Risiko.
Und wenn du jetzt sagst, ist alles so ein bisschen zum CRP und zur Inflammation so ein bisschen Parallele. Wir warten ja auch noch auf moderne Zytokin-Antikörperblockaden und haben aber auch schon so ein bisschen was wie das Kolchizin. Ich will jetzt gar nicht das Fass groß aufmachen, aber es gibt ja schon zum Beispiel PCSK9-Hämmer, die reduzieren ja auch ein bisschen das Lp-Klein-A. Was können wir denn machen? Du hast gesagt, alles andere verbessern. Aber was senkt denn auch direkt das Lp-Klein-A? Vielleicht was Pharmakologisches? Das wir schon gut kennen, was man da mitnutzen könnte?
Also selektiv senken können wir es letztendlich nicht. Man kann entweder als Beifang in Anführungsstrichen das mit PCSK9-Hämmern um so 20-30% senken. Das wird aber wahrscheinlich, wenn man erhöhte Level hat, nicht ausreichen, um in den Normalbereich zu gehen. Und ansonsten gibt es die Apherese in Deutschland auch noch, in vielen anderen Ländern ja nicht verfügbar. Mit der kann man auch Lipoprotein Klein A, aber auch natürlich viele andere Lipoproteine reduzieren. Da ist natürlich der Nebeneffekt, dass es im Gegensatz zu den ASOS und siRNAs nicht dauerhaft erstmal gesenkt bleibt, sondern man wäscht es aus und dann wird es wieder nachproduziert. Das ist also so eine gewisse wellenförmige Bewegung. Es ist natürlich erstmal weg, aber dann bis zur nächsten Apherese-Sitzung ist es wieder angestiegen, sodass man dann solche Schwankungen hat. Ne? Und es gab jetzt eine Studie, die aber schon auch Apherese-Patienten eben auch diese ASO-Technologie getestet hat und hat dann gesehen, dass man damit viele Patienten apherese-frei kriegen kann. Also dass wenn man rein den Endpunkt jetzt nehmen würde, bleibt das Epiclein A unten, kann ich quasi gleich gut das senken, dann ist das so. Also das heißt, wenn sich das bewahrheitet, dass damit mit diesem selektiven Verfahren, im Gegensatz zu Apherese, was ja nicht selektiv ist, wenn ich mit dem selektiven ASO oder SI-RNA-Verfahren wirklich dieses Apolipoprotein A dann auch wirklich runterkriege und das sich übersetzt, auch in weniger kardiovaskuläre Ereignisse, wird das letztendlich, glaube ich, das präferierte Verfahren sein, um solche Patienten zu behandeln.
Gibt es denn kardiovaskuläre Daten zur LP-A-Apherese? Also nicht vielleicht.
Also ja, aber prospektive genau, aber Daten. Jetzt, genau, aber natürlich jetzt nicht irgendwie richtig eine randomisiert placebo-kontrollierte Studie. Ne? Also aber, dass natürlich weniger Ereignisse sind unter Apherese-Patienten wie in einem vergleichbaren Kollektiv, was das eben nicht hat. Das gibt's. Ob das jetzt auf LP-A zurückzuführen ist, weil es eben kein selektives Verfahren ist, das ist sozusagen etwas strittig.
Darf ich mich kurz nephrologisch nochmal einklinken?
Unbedingt. Apherese ist eine Steilvorlage nach der anderen. Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich kommst. Ne?
Ihr blickt ja auch immer mehr, jetzt sagen wir mal, Medikamente zukünftig auf den Markt. Jetzt haben wir schon über HSCRP, Florian, das ist ja auch so ein bisschen sein Thema und dein Thema oder euer Thema damit. Jetzt haben wir irgendwann ja Patienten, die haben so HSCRP und großes oder hohes LP-A. Habt ihr da schon eine Idee, was ihr dann irgendwo denkt wichtiger ist? Weil klar kann man sagen, ich mache immer gleich beides jetzt. Aber das wird ja selbst für euch zwei wahrscheinlich auch nicht jetzt jeden Tag 10-mal vorkommen. Habt ihr da schon eine Idee, wie ihr das machen wollt?
Ich meine, das ist spannend. Ne? Es gibt sogar Daten, die zeigen, dass das LP-A nur mit dem Risiko assoziiert ist, wenn du ein CRP über 2 Milligramm pro Liter hast, also sozusagen inflamed bist. Das heißt, Ingo, würdest du hingehen und sagen, erstmal CRP messen, wenn das hoch ist, nur dann noch LP-A on top? Oder sagst du jetzt, in den Score 2 muss auch noch LP-A und CRP zum Beispiel beide direkt rein? Also gehört das jetzt zum Workup dazu, beides direkt mal zu messen?
Für das Risiko in der Primärprävention, wo Score 2 ja quasi erst eine Rolle spielt, da gibt es ja auch Rechner, die das LP-A ja schon quasi integriert haben, sage ich jetzt mal. Basierend auf den UK Biobank-Daten. Mit CRP hat ja eine Arbeitsgruppe aus Aachen, soweit ich weiß, ja auch schon ein paar Rechenbeispiele da gemacht. So dass sich das jetzt für einen gewissen Teilbereich, wenn man da genau hinguckt, der Patienten dann eine Art Reklassifizierung dann auch ergeben könnte, wenn man CRP in der Primärprävention dazu misst. Also ich glaube, dass diese Score-Rechner natürlich irgendwie genauer werden, das Risiko vorherzusagen. Die Frage ist ja, würde es jetzt eigentlich unsere Praxis ändern? Also werden wir Patientinnen und Patienten jetzt anders behandeln, weil ein Wert erhöht ist? Ne? Und das ehrlicherweise wird ja nur dann passieren, wenn wir auch Studien haben, die uns dann zeigen, dass in der Primärprävention dann zum Beispiel jetzt antiinflammatorisch zu behandeln oder in der Primärprävention eine LP-A-Senkung zu betreiben, dass das auch einen Nutzen hätte klinisch. Da sind wir natürlich in der Primärpräventionsstudien in einer gewissen Problematik, weil natürlich da die Beobachtungszeiträume wesentlich länger sind. Ne? Das heißt, vielleicht kommt dann der Nephrologe wieder ins Spiel, weil wir dann einen nicht erkrankten CKD-Patienten dann nehmen vielleicht oder wie in anderen Studien, die bislang gelaufen sind, Patienten, die schon mal ein bisschen Atherosklerose haben, aber eben noch keinen Herzinfarkt oder keinen Schlaganfall hatten, dass man in diesen Patientenkollektiven dann sich dem annähert, ich sag mal in der primären Heilpopulation sozusagen, und dort anfängt zu behandeln und sich dann immer mehr quasi der Primärpräventionspopulation dann nähern wird.
Ich meine, das ist ja schon interessant. Also ich glaube, man muss auch aufpassen, manche Leute, die stöhnen und sagen, ach nee, schon wieder irgendwelche neuen Biomarker. Aber ich glaube, mit diesen beiden Sachen, mit Inflammation und das CRP selber ist auch kein kausaler Faktor, sondern eher die Interleukin-6-Achse unter anderem, sondern die Inflammation per se, die kriegt immer mehr Awareness. Die ist immer noch total unterrepräsentiert im Risikostratifizierungsbereich, aber auch in der Therapie. Und das LP-A on top, das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, alle anderen Risikofaktoren gut eingestellt hast, kannst du trotzdem nicht entspannt sein, wenn du die beiden nicht gemessen hast, weil du nicht weißt, ob es das Risiko vielleicht doch noch gibt durch diese beiden Faktoren, sag ich mal, oder?
Aber du kannst ja nur dann entspannt sein, wenn du was dagegen machen kannst, ne? Also sonst bist du on edge und kannst
ja aber das ist jetzt dagegen. Meine Frage, die So-What-Frage. Gut, bei Inflammation, da sagen wir klar, A, Punkt 1, du hast Colchicin, dass wir das ein eigenes Fass aufmachen, das diskutieren. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Du kannst aber alles andere ändern. Lifestyle.
In der Primärprävention ist das Colchicin auch noch nicht untersucht. Die Schwierigkeit besteht letztendlich vor allem in dem Bereich der Primärprävention. Ne? Und da gehört ja auch zur Wahrheit dazu, sollten wir vielleicht mal anfangen mit den klassischen Risikofaktoren, erstmal die gut zu kontrollieren. Und dann würde man zu solchen genetischen Determinanten gehen und dann würden wir uns, ich würde es analog zum LDL-Cholesterin machen, ne? Wenn ich einen FH-Patienten habe, der noch keine Erkrankung hat, natürlich behandeln wir den primärpräventiv. Und wenn wir Patienten haben, die einen irre hohen LP-A-Spiegel haben, dann würden wir die auch, soweit wir es könnten, hoffentlich da schon primärpräventiv behandeln können. Ne? Es gibt eine spannende Studie, die hat in der Präventionsart Aortenklappenstenose versucht, Progress zu vermeiden. Ne? Also die hatten primär gar keine Atherosklerose, sondern die hatten eine noch intermediäre Aortenklappenstenose. Und weil LP-A eben auch mit der Aortenklappenstenose assoziiert ist, hat man dann die Frage gestellt, wenn wir jetzt LP-A mit dieser ASO-Technologie senken würden, würde dann eventuell der Progress der Aortenklappenstenose geringer ausfallen. Das finde ich eigentlich eine spannende Studie und das ist so auch eine Art der Prävention, sage ich jetzt mal so.
Ist die schon publiziert oder was? Oder
läuft die? Da sammelt man Endpunkte, sage ich mal so.
Alles also spannend.
Echo-Bilder.
Mhm.
kurz, ihr seid ja ganz entspannt, ihr zwei. Jetzt möchte ich aber kurz noch ein bisschen hier auch vielleicht, ja, nicht kritisieren, aber es wird ja immer wieder gesagt, die nephrologischen Patienten sind schlecht behandelt, aber wenn man so in die Herzinsuffizienz reinschaut, bei euch ist es ja auch nicht so, dass es bei der HEFREP 100% MAA haben und alles, was sie haben sollten. Wenn wir jetzt über diese zukünftigen Therapien sprechen, wo seht ihr die? Seht ihr die bei euch jetzt im Zentrum, in Berlin, im schönen Aachen, oder ist es eine Therapie für den niedergelassenen Bereich auch? Was glaubt ihr?
Wir wissen ja, dass die Versorgung in der Sekundärprävention bei diesen neuartigen Medikamenten auch noch ausbaufähig ist. Wenn wir jetzt die neuesten Lipid-Snapshot-Daten jetzt auch zum Beispiel nehmen, hat sich da jetzt ein bisschen was gebessert, aber wir sind, glaube ich, noch weit davon entfernt, alle Patienten in den Zielbereich zu bekommen. Das gilt sowohl für die Kardiologen als auch für diejenigen, die bei den Hausärzten unter Behandlung stehen. Da gibt es auch eine große Anzahl an Patienten, die zum Beispiel auch überhaupt gar keine Lipidsenker verordnet bekommen hatten. Und ich glaube, da müssen wir relativ viel Marge machen, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass man da jetzt Antisense-Oligonukleotide jetzt dann erwarten würde, dass die in großem Maße dann noch verspritzt werden würden. Das wird, glaube ich, jetzt irgendwie schwierig. Es ist ähnlich, glaube ich, würde ich schätzen, wie mit den PCSK9-Hämmern. Die werden in speziellen Ambulanzstrukturen dann, zum Beispiel an Hochschulen oder an größeren Maximalversorgern, dort wird es dann nachher, glaube ich, verordnet werden, was bei den Rangspritzabständen dann aber auch gut machbar ist aus meiner Sicht. Ne?
Aber ich merke schon, wir müssen halt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer konkrete Ableitungen finden oder Konsequenzen, Empfehlungen für den Handlungsalltag. Du hast schon gesagt, diese Marker, vor allem das LP-Klein-A, hat eher einen Platz in der Sekundärprävention, oder? Also bei Menschen schon mit atherosklerotischer kardiovaskulärer Erkrankung. So, und jetzt ist die Frage, in der breiten Masse, bist du auch der Meinung, dass wir LP-Klein-A zum Beispiel im hausärztlichen Bereich regulär messen sollten oder nicht bei Patienten mit ASCVD? Oder wirst du es abhängig vom Patienten mal sagen, guck erstmal, nimmt ihr überhaupt sein Statin und so weiter? Wovon machst du es abhängig? Weil es steht in der Leitlinie, wir sollen es einmal messen, aber es wird ja auch nicht getan.
Also genau, ich glaube, es sind wenige Prozent der Bevölkerung, die das messen. Jetzt bei der DGK hatte ich eine Session zu LP-Klein-A, da habe ich mal gefragt, wer kennt denn LP-Klein-A? Da gingen alle Hände hoch. Das war irgendwie total... Ich würde es denen auch sogar glauben. Die Leute sind, glaube ich, schon sich dessen bewusst, dass es ein genetisch determinierter Faktor ist. Da sind sie auch erstmal so beunruhigt, da hat sich auch dein erster Fall jetzt da geschildert. Und ich will deswegen auch nicht sagen, dass ich keine Rolle sehe in der Primärprävention. Also ich glaube, die Messung ist für die Primärprävention an sich richtig, dass man das natürlich irgendwie bei allen Erwachsenen misst, dass jeder seinen Wert kennt, so wie jeder auch seinen Cholesterinwert kennen sollte oder auch seinen Blutdruck und dergleichen. Und von mir ist auch gerne seine HSCRP.
Und was noch, Ingo? Was noch?
Und noch natürlich die UACR ist natürlich auch noch wichtig.
Ja, also, die UACR. Sehr gut. Ist viel schwerer. Ich habe die Zuhörer haben gesehen, er hat so ein bisschen gezuckt, hat er da, Herr Ingendorf, muss man sagen. Aber er hat es dann doch
noch
über die Lippen.
Aber ich habe nochmal die Kurve gekriegt, genau. Nein, aber Dank, also, dass die Patienten oder auch die Normalbevölkerung ihre Risikofaktoren kennt. Die Frage ist ja nur, welche Schlussfolgerung daraus zieht. Und da wäre ich jetzt erstmal so, dass man sagt, man muss eben die restlichen klassischen Risikofaktoren gut kontrollieren. Dann weiß man, dass natürlich das Zusatzrisiko, das durch LP-Klein-A vermittelt wird, immer noch da ist, aber wesentlich geringer ausfällt. Also manche würden sogar sagen, es ist so eine Art Risikomodulator oder potenziert die klassischen Risikofaktoren, die schon da sind. Ne? In der Sekundärprävention, da kommen jetzt eben neue Studien und ich glaube, abhängig von dem Ausgang dieser Studien wird es nochmal ein extrem heißes Thema werden. Es wird dann eine Patientenpopulation geben, die kann davon profitieren. Wenn die Studien positiv ausgehen, dann werden die an den spezialisierten Zentren auch behandelt werden. Und dann sind wir dann schon mit einem großen Schritt weitergekommen.
Ich finde, wir sind heute auch schon einen großen Schritt weitergekommen, Ingo, muss man sagen. Also heiße Phase, heiße Daten, super Podcast fand ich. Also ich fand auch diesmal, Florian, nochmal hier, also muss ich die beiden Pumpen schon loben, auch wirklich klare Handlungsempfehlung auch für den Niedergelassenen. Nicht, dass das nicht immer so war, aber da muss ich sagen, muss ich euch loben. Habt ihr sehr gut gemacht.
Es ist nicht einfach, muss man auch sagen, ne?
Das Primär und Sekundär, glaube ich, das hat der Ingo gerade nochmal schön gesagt. Ich glaube, das muss man schon sauber auseinanderhalten, weil sonst verursacht man auch jetzt in der Bevölkerung nicht nur, und da habe ich eigene Erfahrungen, die auch muss ab und zu auch ein bisschen beruhigen in der Bevölkerung. Ich finde, das habt ihr auch sehr gut gemacht.
Danke. Ich bedanke mich bei dir, Ingo, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Podcast-Reihe hier bereichert hast. Und ja, hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch viel Spaß gemacht hat und wir freuen uns auf die zukünftigen Folgen. Und das letzte Wort darf natürlich der Filter haben.
Die Grüße gehen nach Berlin, Ingo. Vielen Dank, Florian, auch an dich.
Danke euch. Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.